Christian, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Good News.
Guten Morgen.
Wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut. Darf ich fragen, wie es dir geht mit deinem Knie?
Mir tut heute die Hüfte weh.
Oh. Folgeschaden? Ist es so, wandert es dann hoch, weil du nicht richtig dich bewegen kannst? Oder?
Nee, ich habe vor anderthalb Wochen angefangen mit dem Fahrradfahren. Und ich fahre seitdem relativ viel Fahrrad.
Schon ohne Stützräder?
Ja, nein. Weil das Fahrrad steht ja zu Hause fest in meinem Gerät. Ja, ich
habe schon gedacht, dass du das nicht kannst.
Und dadurch, dass meine Orthese, die ich am Knie habe, die kann man nur auf 90 Grad anwinkeln.
Okay.
Aber du brauchst das Fahrradfahren eigentlich mehr. Du brauchst so 100, 110 Grad irgendwas da.
Klar.
Das heißt, ich muss sehr hoch sitzen. Und dadurch muss ich mich extrem
lang... Dann bewegt sich die Hüfte. Ja, und dann, das sagt man unter Fahrradfahren, ist nicht gut. Hüfte soll sich eigentlich nicht bewegen.
Ja. So, und jetzt habe ich Hüftschmerzen.
Und jetzt ist diese Hüft-OP und dann hast du eine Schulter und dann hast du es am Ohr und dann...
Das machen halt, glaube ich, du hast recht, vom rechten Knie in die rechte Hüfte, in die rechte Schulter und dann verlagert sich auf die linke Seite, linke Schulter, linke Hüfte, linkes Knie.
Ich hoffe nicht.
Keine Späße
darüber. Mal den Teufel nicht an die Wand.
Keine Späße darüber. Ich kann es echt nicht gebrauchen. Ich bin froh, dass es jeden Tag besser wird. Aber sonst geht's mir gut.
Schön zu hören.
Sonst geht's mir gut. Ich habe ein schönes Thema mitgebracht und für unsere ZuhörerInnen wollen wir ganz transparent sein. Wir haben vorher darüber gesprochen, dass du mich heute unterstützen wirst, weil ich ein Thema mitgebracht habe, das eigentlich von der Sache her eher bei dir veranlagt wäre als bei mir.
Ja.
Wir reden heute über
Ungarn.
Nämlich über die
Wahlen
vom
Parlament.
Die sehr gut.
Naja, bewerten wollen wir das. Ich bewerte das nicht.
Das kann ich ja machen.
Ja.
Ich bewerte das.
Ja.
Die sehr gut gelaufen sind. Man könnte von einem Erdrutschsieg sprechen.
Auf jeden Fall.
Also, wir beschäftigen uns heute mit den ungarischen Wahlen. Die haben stattgefunden am 12. April. Heute ist am Tag der Aufzeichnung der
15.
Die Daten, auf die wir uns beziehen werden im Folgenden, sind vom 14. Denn die Auszählung ist Stand 14. April noch nicht komplett abgeschlossen, sondern liegt bei 98,5%. Und was mir auch noch sehr wichtig ist, das möchte ich einmal gesagt haben, die Daten, auf die ich mich beziehe, sind überwiegend Daten von Reuters und zum Teil auch Daten von ungarischen Medien. Telex, Faul, Wallastas.
Telex ist, können wir später noch drüber sprechen.
Telex sprechen wir später noch drüber. Machen wir. Also, was ist passiert? Bin auf deine proaktive Unterstützung angewiesen. Ich bin quasi heute nur dein Stichwortgeber.
Oh nein, jetzt bin ich so spontan. Dann ist bestimmt irgendwas falsch, was ich sage.
Nein, du bist doch, ist doch dein Thema. Du bist doch quasi Mr. Europa.
Ja, hau rein.
Mr. Europa. Also Ungarn war hat bisher eine besondere Rolle in Europa gehabt.
Ja.
Ich glaube, das kann man so sagen. Viktor Orban hat das Land 16 Jahre lang regiert und wird das auch noch, glaube ich, Regierungsübergabe ist Mitte Mai, also er wird das auch noch den nächsten Monat tun.
Die Verfassung sagt, man hat nach den Wahlen 30 Tage, bis das neue Parlament zusammentritt und Tradition ist es, dass man dann auch mit einer neuen Regierung sich gleich präsentiert.
Sehr gut.
Das heißt 30 Tage seit Sonntag.
Wie das schon funktioniert, großartig, ey. Großartig, wie das hier läuft.
Es kann aber, ist alles ohne Gewähr. Ich bin spontan.
Nee, aber du hast
keinerlei
recht.
Keinerlei Notizen.
Die Dinge, also ich habe ja Notizen, ich habe mich ja darauf vorbereitet und ich habe dich heute Morgen spontan reingeholt.
Frag mich.
Ungarn hat deswegen eine besondere Rolle in Europa gehabt, weil es zum einen Anführungszeichen sieht man ja nicht im Podcast, eine besondere Form der Demokratie war, eine sogenannte illiberale Demokratie.
Ja.
Möchtest du das
auch? Es steht nicht in der Verfassung Ungarns, dass sie eine illiberale Demokratie sind. Es ist etwas, was von außen eine Zuschreibung. Es gibt einen Politikwissenschaftler, Farid Zakaria, der mit diesem Begriff vor, mag sagen, 8 Jahren oder vielleicht schon länger versucht zu beschreiben, was ist es eigentlich. Es ist immer noch, Wahlen finden statt, du hast ja gerade gesagt, Menschen können auch abgewählt werden. Also alles erscheint uns wie eine Demokratie. Es gibt Medien, es gibt Meinungs-, Versammlungs-, Pressefreiheit, alles garantiert in der Verfassung. Und trotzdem gibt es so ein Element des Autoritären in diesen Ländern, die eigentlich nicht mehr zu einer Demokratie passen, wie wir sie gemeinhin auch in den anderen 26 EU-Staaten verstehen würden.
Ja. Und was ein Teil davon ist, ein massiver Umbau der Verfassung, da werde ich nachher nochmal drauf kommen. Es braucht für einen Regierungswechsel braucht es eine Zweidrittelmehrheit, also eine einfache Mehrheit für reicht
Verfassungsumbau, nicht den Regierungswechsel.
Also für den Regierungswechsel nicht, sehr gut, danke für die Ergänzung, sondern für die wesentliche Veränderung innerhalb des Staatsapparates.
So wie bei uns auch.
Genau. Aber das hat eben in den letzten Jahren dazu beigetragen, dass es quasi keine Möglichkeit gab, für eine Opposition irgendwie etwas zu tun. Es gab auch keine Möglichkeit, Opposition zu schaffen, weil sie zu zersplittert war. Und das hat sich jetzt aber geändert, nämlich in Form einer Person. Ich glaube, so kann man das am Ende zuspitzen. Nämlich, du hast es vorhin so schön ausgesprochen, Peter
Magyar
spricht man das, glaube ich, aus. Wie ich vorhin von dir schon gelernt habe, wie bei den Bayern,
Und bei den Chinesen, die sagen den Nachnamen zuerst.
Das werde ich in Zukunft.
In Ungarn.
Werde ich in Zukunft als Fangfrage formulieren. Was haben Chinesen, Bayern und Ungarn gemeinsam? Sie sagen zuerst den Nachnamen.
Vielleicht gibt es noch woanders. Ich weiß gar nicht, ob so Skandinavier machen die das auch. Dein Sohn würde Julius Sohn heißen. Das ist jetzt auch wieder erlaubt. Es war eine Zeit lang abgeschafft, aber dass man die Kinder nach dem Vater benennt und dann Sohn oder Dotter hinten ranhängt.
In Ungarn?
Nein, in Dänemark.
Ach so, in Dänemark. Ich war
ich total verwirrt. Mr. Europa.
Was ich jetzt gerade eben verpasst habe, ich wollte eigentlich ein anderes Intro machen. Eigentlich sollte mein Intro ungefähr so losgehen. Bitte vervollständige die Liste folgendermaßen. Pushta, Gulasch, Thermalbad, Paris des Ostens, Balaton.
Ungarn.
Ja, das wäre eigentlich, so hätten wir da reinstarten sollen, haben wir jetzt aber verpasst. Naja, es ist, wie es ist. Die Wahl hat gewonnen Peter Magyar oder der Magyar Peter.
Magyar, es ist das gleiche Wort wie das, was sich die Ungarn auch für sich selbst geben als Volk.
Und hat sie mit einer sehr großen Mehrheit gewonnen?
Sehr groß, 2/3 Mehrheit ist mehr als 66,6%.
Und die Frage, die wir uns jetzt für den Moment stellen, ist, wer ist der eigentlich? Also hast du vorher von ihm gehört?
Ja.
Ehrlich, ja?
Ja.
Vor Sonntag?
Ja.
Also nicht vor heute, sondern vor Sonntag hast du vorher von ihm gehört?
Die Europäische Akademie Berlin organisiert das Deutsch-Ungarische Forum. Mhm. Wir organisieren oder unterstützen auch die Städtepartnerschaft Berlin-Budapest. Und ich bin in den letzten Jahren regelmäßig in Ungarn gewesen. Und deswegen war diese Peter Magyar, ist ja aus dem Zirkel von Viktor Orban, kommt ursprünglich auch aus der Fidesz. Partei und ist da schon länger ein Begriff. Also es gab schon jetzt längere Zeit die Vermutung oder die Möglichkeit, dass er ihn ablösen könnte von außen. Und da war aber immer die Frage, geht es wirklich am Wahltag so aus? Das weiß man ja vor Wahlen nie hundertprozentig. Und dann war immer die Frage, schafft er es diese für die wirklichen Veränderungen nötigen 2/3 Mehrheit, schafft er das, die zu erreichen?
Mhm. Du hast es jetzt eben schon gesagt, er kommt aus dem Orban-Umfeld, was ein wesentlicher Grund für seinen Erfolg zu sein scheint. Aber was zumindest ein Teil seiner Story war, ist, dass er sagt, ich bin niemand, der quasi eine richtige Opposition darstellt, sondern ich bin jemand, der das System von innen kennt. Ich bin jemand, der weiß, wie das hier funktioniert. Und ich kann euch sagen, so wie es jetzt gerade ist, ist es offensichtlich nicht gut. Und ich habe aber zeitgleich auch die Kenntnis, irgendwas zu ändern. Und das scheint bei bestimmten Bevölkerungsgruppen dazu geführt zu haben, dass sie ihn...
So wie du es gesagt hast, ist aber, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber so wie du es erzählt hast, ist es auch so ein Merkmal auch von Populisten auf der ganzen Welt, ne? Dass man, auch Donald Trump hat gesagt, wenn einer den Sumpf trockenlegen kann, damit ich es, weil ich es von innen kenne,
die ganze Zeit. Kommen wir nachher drauf, weil er ist ja kein radikaler Demokrat, sondern schon auch jemand, der zum Teil sehr konservative.
Das heißt ja, konservativ zu sein heißt ja nicht, dass man nicht Demokrat ist.
Die Frage, die ich mir gestellt habe, als ich mich vorbereitet habe, ist, wie weit rechts steht er eigentlich? Hm? Und ist ja spannend, dass das so ein schöner Dialog ist.
Sprich bitte zu Ende.
Habe ich ja schon. Wie weit rechts steht er eigentlich? War eine offene Frage.
Der Vergleich, den man immer zieht, ist, dass es so CSU-Programm sein könnte. Also er ist für uns rechtskonservativ, aber auf keinen Fall rechtsradikal und auch nicht rechtsextremistisch. Mhm. Das Parlament hat jetzt 3 Parteien. Die größte ist jetzt TISA, die Partei von Magyar Peter, und die zweitgrößte ist Fidesz, die sind natürlich wieder eingezogen. Und dann gibt es nur noch eine dritte, eine ganz kleine Splitterpartei, die ganz weit rechts ist, die ist sogar den Fidesz-Leuten zu radikal und zu weit rechts.
Also das ist also ein Parlament. TISA mit 52,10, also Stand gestern 52,10, Fidesz mit 39,5 und dann die Mihazank. Die Ungarn, die uns zuhören mögen, lass mir bitte nachsehen.
Das schwere Sprache.
Ist eingerostet. Ist einfach über die Jahre eingerostet. 5,7%. Und dann gibt es noch 2 Parteien, die DK und die MKKP, jeweils mit 1%.
Unter ferner liefen.
Und aktuell würde das heißen, dass die Tischer-Partei 136 Sitze hat und Fidesz 57. Und das würde dann auch zum besagten zu der Zweidrittelmehrheit reichen.
Ja.
Ich habe dich unterbrochen. Du wolltest sagen, dass es eine Erzählweise ist von rechten Populisten oder von Populisten.
Nein, so wie du es gesagt hast, ist so, ich kenne das System von innen, aber ich komme von außen und ich kann es beenden. Das ist so ein.
Aber das hat er ja nicht gesagt. Narrativ. Also mein Verständnis hat er eben gesagt, ich komme nicht von außen, sondern ich komme von innen.
Ja, genau. Ich komme.
Ach so, wieso meinst du
es? Von innen, nicht von außen.
Also er kommt quasi von innen, aber wechselt auf außen und dann wieder nach innen.
Okay, lass uns nicht zu kompliziert machen.
Ja, ich bin selber jetzt total verwirrt. Er war lange, das hast du selber gesagt, bei Fidesz oder Fidesz?
Fidesz.
Fidesz. Selber aktiv, kennt den Apparat von innen. Und es muss einen Moment gegeben haben, 2024, bei dem es zu einem großen Bruch kam, der sogenannte Begnadigungsskandal. Weil die Frage ist ja, warum hat er irgendwann die Seiten gewechselt und hat sich anders positioniert? Mhm. Und das finde ich ganz spannend. Es gab damals einen Fall, 2024, bei dem die damalige Präsidentin Katalin Nowak eine Person begnadigt hat, die an der Vertuschung eines Kindesmissbrauchsfalls beteiligt war. Und das Narrativ, das sich daraus hinterher entsponnen hat, ist, dass man gesagt hat, wenn man eine Politik hat, also in Form von Orban, der das ja irgendwie symbolisiert hat, die eigentlich sehr konservativ ist, dann kann man ja jemand, der an einem Kindesmissbrauchsskandal beteiligt ist, und der war nicht die Person, die unmittelbar direkt daran beteiligt war, aber die Person, die offensichtlich irgendwie die Unterlagen mitgeteilt hat, also die Videos mitgeteilt hat, soweit ich das verstanden habe, kann man den ja nicht begnadigen, nur weil es irgendwie ein Parteibuddy ist.
Sollte man, also weil du konservativ gesagt hast, das würde man, glaube ich, in keiner Partei gutheißen.
Auf jeden Fall hat Maja das damals aufgegriffen, was auch zur Folge hatte, dass die Präsidentin zurückgetreten ist und Judith Varga zurückgetreten ist. Wer auch immer Judith Varga war, aber sie muss irgendwie daran beteiligt gewesen sein. Den Moment hat er genutzt, um sich zu positionieren und öffentlich Kritik an diesem System zu äußern. Und das scheint ein tatsächlicher Wendepunkt zu sein, und das finde ich deswegen spannend, weil wir jetzt, also wir unterstellen mal, es war Anfang 2024, also wir reden von knapp 2 Jahren. Hm. Der hat also innerhalb von 2 Jahren es geschafft, sich komplett neu zu positionieren, sehr viele Menschen hinter sich zu versammeln und dann ein Staatsoberhaupt, das ist schön, wie du das für mich korrigierst, damit wir
hier nicht... Ich will es nicht korrigieren, ich will nur nicht, dass wir so falsche Begriffe nutzen.
Nein, ist gut. Ein gewähltes Staatsoberhaupt dann mit einer Zweidrittelmehrheit einfach.
Regierungschef, genau. Die Ungarn haben auch, ähnlich wie wir, einen Präsidenten, der das Staatsoberhaupt ist. Und Orban war es nicht. Ist übrigens eine so Möglichkeit, dass sich das noch ändern könnte in den nächsten 30 Tagen.
Inwiefern?
Dass Orban selber Präsident wird, aber es, glaube ich, jetzt, ich habe nichts gesehen, was irgendwie darauf hindeutet.
Also das, was
theoretische Möglichkeit wäre es, dass der Präsident zurücktritt, Orban Präsident wird und dann als Staatspräsident weitermacht. Aber es ist nur eine theoretische Übung.
Na, da können wir ja gleich noch drüber sprechen.
Ja.
Aber offensichtlich ist das ja ein System, das sich massiv verfestigt hat durch unterschiedliche Strukturen. Frage, warum hat er eigentlich diese Wahl gewonnen? Also was war das, womit er die Wahl gewonnen hat? Weil mit Blick auf Deutschland könnte man sich ja die Frage auch stellen. Sachsen-Anhalt steht vor der Tür. Und ich bin über eine Sache gestolpert, die ich total spannend finde. Und zwar zum einen... Das finde ich einfach als Fakt total spannend. Orban hat den Wahlkampf ganz offensichtlich in einer Erzählung von Krieg und Frieden gerahmt. Mhm. Also mit mir entscheidet ihr euch für Frieden, gegen mich entscheidet ihr euch für Krieg.
Ja.
Die eigentlich, also wenn man den Umfragen glaubt und den Stimmungsbildern, die da nach der Wahl und vor der Wahl so eingeholt wurden, waren das aber nicht die wahlentscheidenden Punkte für die Leute, die es gewählt haben, sondern es waren Binnenprobleme, also Inlandsprobleme,
Korruption,
Gesundheit, Inflation und wirtschaftliche Stagnation.
Ja. Das und Korruption, also ganz auf Top 1 war die Korruption, dass die Ungarn genug gehabt haben von diesem korrupten System.
Das finde ich deswegen spannend, weil ich mich gefragt habe, warum Viktor Orban den Wahlkampf trotzdem darauf aufgebaut hat, wenn eigentlich diese Stimmungsbilder und die Umfragen abgezeichnet haben, dass die wahlentscheidenden Punkte andere sind.
Naja, weil er da nichts gewinnen kann im Feld Korruption und Bereicherung, weil seine ganze Familie und alle seine Günstlinge massiv reich geworden sind in den letzten 16 Jahren und er sich nicht glaubhaft als jemand darstellen kann, der gegen Korruption vorgeht. Und deswegen hat dieses Schreckgespenst an die Wand gemalt. Ich meine, warst du in letzter Zeit in Ungarn oder warst du in den letzten Jahren?
Nein, aber ich fahre in vier Wochen nach Ungarn.
Okay, dann wird es ein anderes Stadtbild sein, weil wenn man jetzt in Ungarn ankommt mit der Bahn oder mit dem Flugzeug und durch die Straßen fährt, sind Plakate und waren Wahlplakate auch schon lange Zeit überall zu sehen, die Feindbilder aufgemalt haben, auch mit fragwürdiger Bildsprache. Und die Feindbilder sind Zelensky, Präsident der Ukraine, Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission. George Soros ist immer noch so ein bisschen zu sehen gewesen, ist aber nicht mehr so das große so NGO, Geld, internationale Verschwörung, Schreckgespenst. Aber die große Erzählung, die er gesponnen hat, ist, dass nachdem man unterdrückt gewesen ist durch Wien im Habsburgerreich lange Zeit und dann durch Moskau im kommunistischen System, so als Land, was unterdrückt wurde, dass man als dritte Stadt und als drittes Symbol der Unterdrückung so Brüssel auserkoren hat. Ja? Mhm. Wir lassen uns von außen nichts sagen. Wir haben uns lange genug von der kaiserlich-königlichen Monarchie rumschubsen lassen aus Wien, dann der oberste Sowjet in Moskau hat gesagt, wo es lang geht und was wir machen sollen. Aber das freiheitsliebende Volk hat jetzt den nächsten, das freiheitsliebende Volk der Ungarn, was ja ohne Zweifel sind, hat jetzt den Gegner Brüssel. Und Brüssel zwingt die Ungarn in den Krieg gegen Russland und läuft quasi den Ukrainern hinterher in einem Krieg. So, das war die große Erzählung. Und es ist ja auch ein sehr, also es ist Leben und Tod, ne? Und das ist schon ein eine wirkmächtige Erzählung. Davor haben die Menschen natürlich am meisten Angst vor Krieg.
Haben trotzdem offensichtlich viele Menschen nicht geglaubt.
Richtig.
Haben sich
bewundernswert.
Nicht.
Bewundernswert, ja. Umso mehr, weil alles, was Medien angeht, Medienlandschaft und auch so öffentliche Wahrnehmung und den öffentlichen Raum, ist die Seite von Orbán. Und diese Feindbilder werden transportiert nicht nur durch die politische Partei Fidesz und durch Orbán und die Partei, sondern eben auch durch eine sehr wohlgesonnene Medienlandschaft, die in den letzten Jahren immer klarer sich positioniert hat für Orbán und für dessen Politik. Und das liegt, das sagen Beobachter, auch daran, dass Orbán eben dafür gesorgt hat, dass es keine staatliche Förderung mehr gibt für also Presse sollte sowieso nicht unbedingt staatlich gefördert werden, aber es gab immer weniger Räume für kleine Kulturschaffende oder für freie Medien und für freie Meinungsäußerung, weil die einfach nicht mehr staatlich gefördert wurden. Jetzt kann man sagen, okay, muss ja auch nicht unbedingt so sein, aber es hat schon dazu geführt, dass auf der anderen Seite, dadurch, dass ihm günstig gesonnene Stimmen massiv gefördert wurden durch staatliches Geld, dass sich so die öffentliche Meinung auch sehr stark verschoben hat und dass man nicht mehr von so einer ganz freien Presse oder von einer ganz neutralen oder überparteilichen Berichterstattung sprechen konnte. Es gibt große Stiftungen, das wird übrigens dann mit Blick auf, wie geht's weiter, die große Frage sein. Es gibt große Stiftungen, wirklich mit massivem Kapital ausgestattet, die daran arbeiten, die Weltsicht, die in vielerlei Hinsicht an anderen, auch rechtsextremen, rechtsradikalen Weltsichten auf der ganzen Welt ähnelt, voranzutreiben. Und also es gibt eine große Stiftung, MCC, Matthias Corvinius Kollegium, die sind mit 1,5 Milliarden Euro ausgestattet und das ist mehr als alle ungarischen Universitäten zusammen an Stiftungskapital haben oder an Kapital. Und da kann man sehen, mit was für einer auch strategischen Ausrichtung die verschiedenen Thinktanks, die dann da dranhängen an diesen großen Stiftungen, arbeiten, auch öffentliche Meinung beeinflussen. Das ist erstmal per se nicht illegal. Es ist ein bisschen befremdlich, dass Regierungen sowas machen und initiieren. Das sollte nicht sein. Das ist auch das große Problem, was Ungarn mit der Europäischen Union hat, dass Thinktanks in Brüssel sehr stark dann so eine bestimmte Weltsicht propagieren und dann so und andere Stimmen nicht mehr gehört werden. Und das ist das große Problem in Ungarn gewesen, neben vielen anderen. Es gibt auch was in der Verfassung dann die Richterstellen oder auch das Wahlsystem angeht, gab es andere Probleme auch, die dazugekommen sind. Aber so das große Hindernis eigentlich für Opposition ist immer gewesen, dass sie nicht mehr gehört wurden oder kaum noch aufgetaucht sind in öffentlichen Medien und in der öffentlichen Medienlandschaft auch.
Ich hoffe, dass du bis hierhin richtig viel Spaß hattest und ich will dich auch nur ganz kurz vom Weiterhören abhalten. Nur einmal kurz durchgefunkt, es gibt eine Steady-Page und auf der kannst du den Goodcast unterstützen mit einem kleineren, einem mittleren oder einem großen Betrag, wie du das gerne möchtest und dafür bekommst du natürlich auch was von uns. Was das genau ist, guckst du dir am besten selber an. Also geh mal bei Steady vorbei und schau dir die Goodcast-Seite dort an. An der Stelle, kurzer Werbeblock, sei wirklich empfohlen, die Folge mit Max von Abendroth zu hören vom MDIF. Der MDIF kauft Beteiligung an Medienhäusern, um dort freie Presse zu ermöglichen. Das haben die zu einem seiner Beispiele. Ich habe ein Interview mit ihm gemacht, das ist gar nicht so lange her, ist vor 4 Wochen, glaube ich, live gegangen. Die haben eine Beteiligung gekauft an einem slowakischen Medienhaus. In der Slowakei gibt es wohl noch 2 große Medienhäuser, eins staatlich kontrolliert und das andere eben noch einigermaßen frei. Und dort machen die mit Stiftungsmitteln, kaufen die dann über ein sehr spezielles Modell, das er erklärt, kaufen die Beteiligung, damit die Leute weiter freie Presse machen können. Und die machen das weltweit, ich glaube in 36 Ländern oder so, ist mega krass. MDIF, Max von Abendroth, anhören. Zurück zu, wie hat er die Wahl genommen? Was ich ganz spannend finde mit Blick auf Deutschland, ist, dass Magyar sich einer Methode, ich will es jetzt nicht größer machen, als es ist, aber er hat etwas gemacht, was vorher Orbán gemacht hat. Ich glaube, dass es klar ist, dass im Zweifelsfall große Ballungszentren immer eher progressiv wählen. Muss man auch nur nach Sachsen-Anhalt gucken. Ja, Magdeburg ist jetzt wahrscheinlich nicht das große Problem. Das sind eher so die ländlichen Regionen.
Da werden aber auch die Wahlen gewonnen. Das war in Ungarn auch so. Also die Wahlen gewinnt man nicht in Budapest und in den großen Städten, sondern dann auf dem Land.
Und das, was er gemacht hat, ist, dass er eine richtige Vor-Ort-Kampagne gemacht hat. Also er hat sich dem bedient, was normalerweise Orbán gemacht hat. Er ist durch die Häuser gezogen. Er ist durch die Fidesz-Hochbogen.
Ich bin nicht ganz sicher.
Wie auch
immer. Einigen uns auf Fidesz.
Wir sind ja beide keine Ungarn, von daher. Ist durch die Region gezogen, hat dort mit den Leuten geredet. Und das, glaube ich, das kann schon echt einen Unterschied machen, wenn man das einfach nicht vernachlässigt. Und das finde ich mit Blick auf Deutschland total spannend. weil ich mich frage, ob das noch, ist ein anderes Thema, können wir an anderer Stelle besprechen, aber ob das ausreichend getan wird.
Naja, aber du sprichst das zentrale Thema an. Die Frage ist ja, die sich alle stellen, alle Politiker, egal welche Motive man unterstellt, Politiker haben die Aufgabe, Wahlen zu gewinnen. Das ist deren Job, ja, und deren Mission und müssen überzeugen von ihren Positionen, egal wo sie stehen im politischen Spektrum. Und da so die eigentlichen und unmittelbaren Bedürfnisse von Menschen anzusprechen und den Menschen auch zu helfen, im Leben voranzukommen, ist auch eine Aufgabe von Politik. Und das hat Orban auch vor allem in den ersten Jahren besser gemacht als alle anderen, weil er eben sich um Menschen auch gekümmert hat. Also es gab dann auf einmal Kinder von Familien, die auf die Universität gehen konnten, für die das vorher nicht denkbar gewesen ist. Und das war ein Erfolg. Und du kannst dir ja vorstellen, wenn du, oder man kann sich vielleicht versuchen, hineinzuversetzen in so eine Situation, dass du Kinder hast, auf dem Land lebst oder vielleicht gar nicht so nah irgendwie an Budapest bist und auf einmal können deine Kinder studieren, weil dieser Mann sich dafür eingesetzt hat und ein System gebaut hat, wo das geht. Wem gibst du dann deine Stimme, wenn es vorher nicht möglich war? Das ist jetzt erstmal auch nicht verwunderlich, sich für Menschen einsetzen. Auch zu hören, was Menschen sagen, weil sie sind oft nicht so progressiv, hast du es genannt, wie Menschen, die in der Großstadt vielleicht ganz anderen Einflüssen ausgesetzt sind oder andere Lebenserfahrungen haben. Und sich um die zu kümmern, ist erstmal ja natürlich auch ganz, ganz logisch und naheliegend. Etwas, was auch jeder Politiker machen sollte, wenn er vorhat, Wahlen zu gewinnen.
Oder genau andersrum. Ich werde heute noch im Nachgang zu unserer Aufzeichnung ein Interview aufzeichnen, das dann in den kommenden Wochen kommen wird mit einem jungen Mann aus Sachsen-Anhalt. Der heißt Maximal Demokratisch, das ist sein Name auf Instagram, der bekannt damit geworden ist, dass er von einer...
Aber der heißt nicht wirklich so.
Nee, der heißt Max. Aber der hat von einer Querdenker-Demonstration in seinem Heimatort, ohne dass er wusste, dass es gefilmt wird, eine Rede gehalten.
Ah, von dem habe ich gehört.
Genau. Und der hat hinterher ein Interview, 4 Wochen später ein Interview gegeben. Und das ist quasi genau die andere Erzählweise, die du jetzt eben vorgelegt hast. Ist der sagt, ey, hier gibt es keine Jugendclubs, hier gibt es keine Beschäftigung für Jugendliche. Was glaubt ihr, wen die wählen? Wenn die einfach gar nichts zu tun haben, keine Perspektive haben und wissen, dass ihr Leben eigentlich...
Naja, oder es gibt jemanden, der sich um sie kümmert und der ihnen das zur Verfügung stellt.
Ein Boxclub?
Ja, aber es ist ja nichts anderes als das, was ich gesagt habe, sondern so, es ist ja genau das. Ja,
wir kommen jetzt wieder zurück nach Ungarn, zu den Ungarn. Kurz nochmal ein Blick auf die Wahlergebnisse. Also die lagen gestern, ich mache es jetzt ganz genau, lag die Wahlbeteiligung bei 77,8%.
Extrem hoch für Ungarn.
Brutal hoch.
Naja, für uns nicht.
Ja, aber also...
Wir sind anders gewohnt. Das ist immer politische Kultur, ne? In welchem Land wird wie viel gewählt.
Wobei sie in Budapest selber bei knapp 81% war und damit höher als in den kleineren Gemeinden. Ich glaube nicht, dass da noch groß irgendwie sich irgendwie was verschieben wird. Nee. Da fehlt ein Prozent, das noch ausgezählt ist. Ja. Das wird jetzt nicht mehr den großen Unterschied machen.
Ja.
Warum ist das kein einfacher Systemwechsel? Du hast es eben schon angedeutet, es gibt natürlich verfestigte Strukturen. Und die Aufgabe ist es ja nicht nur einfach einen Machtwechsel herzustellen, sondern... Dann auch entsprechende Strukturen, eventuell, ich formuliere es jetzt auch ganz bewusst so, korrupte Strukturen zu verändern, Beamte in Spitzenfunktionen auszutauschen oder zu ersetzen. Kleine Randnotiz, ich weiß nicht, ob es dich überrascht hat, aber ich fand es überraschend, dass Orban einfach quasi stillschweigend diese Niederlage anerkannt hat.
Ja, gar nicht mal stillschweigend, der hat ja gratuliert.
Und
der
genau.
Also, okay. Er hat es verbalisiert, also es ist, fand ich auch bewundernswert. Also es ist,
ich hatte mit was anderem gerechnet, ich muss ehrlich sagen, weil Donald Trump ihm ja vorher noch seinen Zuspruch, seine Unterstützung zugesichert hatte. Und ich dachte, Mann, nicht, dass er da noch richtig was befeuert, aber dass er dann gratuliert und diese Niederlage auch für sich anerkennt, finde ich, ich will jetzt nicht sagen staatsmännisch.
Das macht Hoffnung.
Ja.
Das ist der Punkt, der Hoffnung macht, dass es vielleicht doch so einen Wechsel, einen strukturellen Wandel geben kann, der, hast du ja richtig gesagt, sehr, sehr schwer ist, weil die Mittel des Rechtsstaats und so verfassungsgemäß, wie wir es uns vorstellen, reichen nicht aus, um etwas schnell zu ändern, was aber leicht kaputt gemacht werden kann. Kaputt machen ist oft dann sehr viel einfacher, als etwas zu heilen und wieder auf so rechtsstaatliche Strukturen umzustellen. Einfach, das ist nicht leicht, das dauert meistens länger. Es ist nicht so sexy, es kann wehtun. Es ist dann wieder was, wo man vielleicht auch Menschen verliert, die sagen, ja, warum kümmern wir uns jetzt darum? Gibt es nicht größere Probleme? Irgendwie Krieg, Frieden, Spritpreise, Lebensmittelpreise, medizinische Versorgung. Ne? Also du hast es ja erwähnt vorhin, dass, wenn ich mit Ungarn spreche oder Menschen, die Verwandte haben in Ungarn.
Wenn ich mit Ungarn spreche,
das ist, Menschen aus Ungarn.
War ein Grammatikfehler bei mir.
Dann gibt es schon auch Berichte, wie lange man warten muss auf einen Krankenhaustermin und wie lange und dass bestimmte Operationen dann nicht stattfinden können oder verschoben werden und so. Und das sind, wenn dir das passiert, dann fragst du dich, was geht da schief? Gibt noch viele andere Punkte. Mittel sind gesperrt aus der Europäischen Union, die nicht nach Ungarn 16 kommen.
16 Milliarden Euro, glaube ich, gerade.
Genau. Und dann, irgendwann fragt man sich, was ist denn, warum passiert es nicht? Einerseits natürlich hilft es, dieses Narrativ von Orban zu unterstützen. Die in Brüssel haben was gegen uns. Die, irgendwie haben die ein Problem mit unserer Freiheit und mit dem, wie wir leben wollen. Und dann kann man so einen Trotz entwickeln und sagen, aus Trotzigkeit unterstütze ich das und was soll das? Wir sind nicht angewiesen auf euch. Aber irgendwann, wenn es so das unmittelbare Lebensumfeld berührt und man sieht, andere Nationen in Europa kommen besser voran, weil sie sich europäisch integrieren. Das sieht man ja. Es ist ja jetzt nichts, wo die Menschen dürfen ja reisen und die verreisen auch. Und da kommen Menschen nach Ungarn, die davon erzählen, wie es bei ihnen zu Hause ist. Sie haben Internet, können sich informieren, frei, nicht nur über ungarische Presse, sondern auch über ausländische natürlich. Und wenn man dann sieht, wir hängen hier irgendwie hinterher und es geht nicht voran, wie es eigentlich vorangehen könnte, dann wächst die Unzufriedenheit. Und man muss auch sagen, er war 16 Jahre jetzt Ministerpräsident. Irgendwann hat man auch genug von jemandem.
Andere Leute fangen da erst an.
Nach 16 Jahren?
Ja. Wer denn? Jetzt bin ich gespannt, ob du mich auf dem falschen Fuß erwischt. Erdogan?
Ach so, ja, naja, aber der fängt ja nicht erst an.
Nach 16 Jahren haben die sich warm gelaufen.
Ja. Das ist vielleicht auch zu lang. Also es ist immer, macht einen immer skeptisch, ne, wenn so Leute sehr, sehr lang an der Macht sind.
Ja,
ob das total gesund ist.
Ja, und ob das verfassungsrechtlich so zugelassen sein sollte, dass Menschen so lange regieren dürfen.
Ja, andererseits kannst du es verbieten, wenn Leute ihn wählen und wenn Leute sagen, ich will ihn haben, dann ist ja auch schwer zu sagen.
Ich verstehe, was du meinst, und trotzdem ist es ja ganz gut, wenn sich Strukturen nicht so brutal verfestigen.
Ja, ich finde es auch gesünder. Es ist nur die Frage immer, es gibt ja immer eine juristische Komponente bei all dem, was wir hier besprechen, und diese juristischen sind es ja, was jetzt in dem Blog auch von dir angesprochen wurde. Wie baut man wieder etwas zurück? Das Wahlsystem in Ungarn ist ein bisschen komplex. Ja. Wer sich interessiert, kann mal googeln. Grabenwahlrecht ist interessant für Feinschmecker. Und dann ist eben diese Frage, kannst du den Stiftungen, die da etabliert wurden, den kannst du ja nicht einfach das Geld wegnehmen mit rechtsstaatlichen Mitteln. Du kannst ja nicht einfach so Leute enteignen und den Mittel wegnehmen, die ihnen vorher legal ja auch übertragen wurden.
Und das muss man natürlich auch sagen, das ist ein Restrisiko, das bleibt. Also klar haben wir da jetzt irgendwie einen Wechsel gesehen. Aber am Ende kommt ja jetzt jemand Neues in eine ähnliche Machtposition. Das heißt, das Risiko ist nicht ausgeschlossen, dass wir in 16 Jahren beide darüber reden, dass Magyar abgewählt wurde.
Ja, theoretisch möglich. Ja, und er ist auch kein, die Berichterstattung beginnt ja jetzt erst. Ich bin auch noch nicht irgendwie gefestigt in meiner Meinung, aber alles, was ich vorher auch gehört habe.
Warte, ich vervollständige den Satz für dich jetzt.
Ja.
Alles, was ich vorher gehört habe oder bei Reuters gelesen habe, wird er charakterisiert als pro-EU,
ja,
konservativ, Mitte-rechts positioniert.
Mitte-rechts würde es ganz gut beschreiben, aber wenn du die Wahlwerbung und die Wahlvideos von ihm anguckst, dann waren da nicht viele europäische Flaggen zu sehen und es war alles so ein bisschen auch traditionell und mit Rittern und Mägden, die dann da so irgendwie aus ihren Burgen kamen und Richtung Budapest zogen. Es ist schon so ein bisschen
volkstümlich.
Ich glaube, es wäre ganz gut, wenn wir Hoffnung haben, natürlich. Man sollte darauf hoffen, gerade in der europäischen Perspektive, dass es einen Veto-Player weniger gibt und jemanden, der nicht dagegen ist, die Ukraine zu unterstützen. Aber man sollte sich nicht vorstellen, dass es jetzt ein Grüner ist oder ein Sozialdemokrat. Ne? Es ist ein, und was ist auch nicht schlecht. Es ist auch nichts Schlechtes, konservativ zu sein. Es ist im politischen Spektrum ist er komplett demokratisch verortet und er ist pro Europäische Union.
Genau,
das ist schon sehr wichtig.
Damit haben wir halt einen wichtigen Punkt. Und damit kommen wir jetzt langsam zum Schluss. Ich glaube, dass der wichtigste Punkt ist, das, woran wir als Europa am meisten zu kämpfen hatten, ist eine Blockadehaltung von Ungarn bei unterschiedlichen Entscheidungen. Und es besteht zumindest die Hoffnung, dass das in Zukunft nicht mehr so ist.
Ja.
So, und das ist tatsächlich, wir sind ja bei den Good News. Wir sind hier, können zwei unterschiedliche, also ich nehme für mich zwei unterschiedliche gute Dinge mit. Nummer eins, Wechsel ist möglich. So auch völlig aus dem Nichts. Ich habe es am Sonntag gesehen und dachte so, what the heck, was ist hier gerade passiert? Also Wechsel ist möglich. Es ist, man kann auch ein offensichtlich von außen festgefahrenes System kann man irgendwie durchbrechen. Es scheint zu
funktionieren. Aber nur von innen.
Aber nur von innen. Das ist eine. Und das zweite ist, unter Umständen wird es für Europa jetzt ein ganz kleines bisschen einfacher, wenn es um Entscheidungen gibt, wo man eben auch die Zustimmung von Ungarn braucht.
Genau. Aber es wird kein Selbstläufer.
Nein, aber es sind trotzdem gute Nachrichten. Und dein erstes Indiz ist, dass wohl einer der ersten Anrufer ein Anruf bei Ursula von der Leyen war. Weiß ich, hat mich angerufen.
Ja.
Aber ich habe ihn nicht verstanden. Es ist ja eine schwierige Sprache.
Das ist mit die schwerste Sprache, glaube ich, die es gibt.
Ja. Aber hört sich geil an.
Ja.
Sexy Sprache.
Es ist auch ein schönes Land. Es ist so alles so, die Landschaft ist schön. Es liegt ganz zentral in Europa. Es ist wichtig.
Tolles Wetter.
Aber.
Guter Wein.
Ja, aber man muss jetzt sehen. Also es wird lange dauern. Natürlich hat er auch Dinge versprochen. Kann man die einlösen? Fidesz-Partei verschwindet ja nicht. Die Strukturen verschwinden nicht einfach so. Ich glaube, für uns, wir haben ja auch nicht reinzureden, wie die Ungarn wählen und wie die sich entscheiden für ihre Regierungschefs. Das geht uns erstmal auch wenig an. Aber ja, es ist für uns eine gute Nachricht, dass diese Blockadehaltung voraussichtlich geringer wird. Aber der Umbau, wir sehen es ja auch in Polen so ein bisschen. Die wählen nächstes Jahr wieder. Und die Frage ist, wie sehr ist denn alles jetzt ganz pro-europäisch oder europäisch integriert? Und wie sehr funktionieren diese Vorbilder jetzt besser oder weniger gut? Weil das, was ja auch mehrfach jetzt anklang, Viktor Orban ist nicht nur also Partner gewesen in vielen internationalen Netzwerken, die eher rechts radikal oder so auch so illiberal sind, sondern er war der absolute Vorreiter. Also ja. Vieles wurde kopiert, was er gemacht hat in anderen Ländern.
Bannon hat sich nicht umsonst häufig auf ihn bezogen.
Wer?
Bannon.
Ach so, Steve Bannon meinst du? Genau. Ja, ja. Ist auch kein Zufall, dass J.D. Vance da gewesen ist, einen Wahlkampf für ihn gemacht hat und dass Trump ihn irgendwie noch eine Wahlempfehlung ausgesprochen hat. Aber es ist sehr viel näher. In der Slowakei ist vieles, was in Ungarn passiert ist, kopiert worden und wird kopiert. Da wird es schwerer für kleine Museen, für Einrichtungen so des kulturellen Lebens Mittel überhaupt zu bekommen. Es ist halt, viele dieser kleinen Institutionen hängen davon ab, dass es öffentliche Fördermittel gibt, mit denen sie überhaupt ins Arbeiten kommen können und dann mit Eintrittsgeldern das ergänzen. Natürlich, das ist auch wichtig, aber wenn es diese Fördermöglichkeiten gar nicht mehr gibt oder wenn man nur genehme Personen als Chef der Nationalgalerie oder Nationalmuseums einsetzt, die vielleicht aber gar keine qualifizierten Personen dafür sind, dann ist es ein politischer Umbau von Strukturen, die auch Meinung beeinflussen und die so unsere ja offenen Demokratien vor große Herausforderungen stellen. Davor muss man sich immer hüten.
Und trotzdem bringen wir das Ganze jetzt zu einem positiven Ende, weil
es ist ja positiv.
Goodcast. Ich finde es gut.
Ja.
Ich subsumiere das unter, finde ich gut. Finde ich, ist eine gute Nachricht. Und war ein schönes Format, dass wir so dialogisch in den Austausch gekommen sind. Das halten wir mal fest.
Mhm.
Christian, was wirst du uns beim nächsten Mal mitgebracht haben werden?
Du weißt, dass der 9. Mai der Europatag ist. Warum nochmal eigentlich? Ich habe es vergessen.
Weil wir Europa feiern.
Genau, richtig.
Das ist eine blöde Frage.
Alles Gute zum Europatag.
Und herzlichen Europa.
Es wird natürlich europäisch. Und was genau, soll eine Überraschung sein, aber um den 9. Mai herum, wenn diese nächste Folge erscheint, könnt ihr euch alle auf gute Nachrichten aus Europa freuen.
Oh, ey, da bringe ich als Einspieler die Europahymne mit. Gleich am Anfang.
Die wird ja auch gespielt bei Veranstaltungen der Botschaften zum Beispiel und die hat keinen Text, die Europahymne, ne? Und trotzdem versuchen manche Botschaften, und ist letztens wirklich brillant gelungen bei der irischen Botschaft, die hatten St. Patrick's Day und so einen Empfang und dann spielen sie die deutsche Nationalhymne, die irische Nationalhymne und dann die Europahymne und oft ist halt die Hymne, man kann nicht mitsingen und niemand singt. Die haben den Text dann auch aus Faust genommen, der da, Freude, schöner Götterfunken, und auf Latein das singen lassen von jemandem aus der deutschen Oper, der auch den Papageno singt. Und der hat das ist unglaublich. Das habe ich noch nie gehört. Das war ein großer Raum, 150 Leute. Und der stand 30 Meter weit weg von mir. Aber das war so, als ob der neben dir stehend jemand ins Ohr brüllt. So eine laute und tolle Stimme hat der. Das war so wahnsinnig. Der ist fest im Ensemble. Wer die Chance hat, zur deutschen Oper zu gehen, der Typ ist grandios. Der hat es auf Latein gesungen. Die haben es auf Latein dann vertextet.
Sehr schön. Und mit der Europahymne im Kopf, Dankeschön für diese Aufzeichnung.
Danke dir.
Das war eine weitere Folge vom Goodcast. Schön, dass du heute wieder dabei gewesen bist. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen, das dich stärkt, inspiriert oder einfach nur gut für dich ist. Wenn dich etwas bewegt hat oder du Gedanken teilen möchtest, schreib mir gerne. Ich freue mich, von dir zu hören oder zu lesen. Und wenn dir der Goodcast gefällt, erzähl gerne deinen Freundinnen davon oder hinterlass eine Bewertung, so wächst unsere kleine Community Schritt für Schritt weiter. Nimm dir Zeit für dich, atme tief durch, du machst das richtig. Bis bald, dein Julius.